Willkommen bei Freak Radio. Am Mikrofon begrüßt Sie Josef Heinz. Heute haben wir zwei Beiträge vorbereitet. Zum einen stellen wir Ihnen die Initiative Elektra vor, die sich für die Hörbarmachung von E-Fahrzeugen einsetzt. Zum anderen nehmen wir Sie mit nach Strebersdorf, um ihre Rolle Fußball zu spielen. Doch zunächst zurück zu Monika Weinrichter und der Initiative Elektra. Die Fragen stellt Christoph Dernbacher.
Frau Weinrichter, woher kommt denn Ihr Engagement im Bereich der E-Fahrzeuge?
Also ich habe einfach gemerkt, dass in den letzten Jahren immer mehr und mehr propagiert wird, dass Elektrofahrzeuge kommen sollen, dass es mir selber auch aufgefallen ist, dass zum Beispiel ich aufs Taxi warte und dann vor dem Supermarkt mit ganz viel Einkaufssachen und auf einmal ist der Taxler da und ich sage, wo haben denn Sie geparkt? Und er sagt, ja genau da, der hat genau einen Meter neben mir geparkt und ich habe genau nichts gehört, dass das Auto hergefahren ist. Also das war zum Beispiel ein Hybrid-Taxi. Ja. Und mir ist es auch schon selber aufgefallen vor, also ich glaube, das war 2007 ungefähr, da gab es da mal so eine Zweirad-Ausstellung am Rathausplatz. Und dort bin ich selber mit meinem Partner damals gefahren auf einem Elektromotorrad. Und da bin ich oben gesessen und habe mir gedacht, um Gottes Willen, nicht einmal, wenn ich da oben sitze, höre ich was von dem Ding. Ja? Außer beim Geschwindigkeitswechsel, also wenn du beschleunigt hast oder abgebremst hast, dann war was zu hören. Und sonst war wirklich nichts zu hören, weniger als bei einem Fahrrad, wenn ich oben sitze. Und damals habe ich mir gedacht, also da gehört dringend mal was gemacht.
Was haben Sie dann konkret unternommen? Es gab ja, wenn ich das richtig gelesen habe, eine Veranstaltung am Schwarzenbergplatz, die auch medial recht gut aufgenommen wurde.
Also wir haben einiges gemacht. Begonnen habe ich mit meinem Engagement vor circa also einem Vierteljahren. Das war so im Juni 2013, habe ich mich dann einmal mit vier anderen blinden Personen zusammengetan und wir haben einmal als ersten Schritt ein Schlichtungsverfahren mit Wiener Linien begonnen, weil ja Wiener Linien die Elektro-City-Busse damals neu eingesetzt hat und diese Busse auch so gut wie gar nicht hörbar sind oder im Verkehr eben dann überhaupt nicht mehr hörbar sind. Und da haben wir einmal gemeinsam mit dem begonnen. Und dann ist es halt so ins Laufen gekommen. Also es ist dann mit Wiener Linien leider Gottes das Schlichtungsverfahren gescheitert, weil da hat es einen Geräuschtest gegeben. Da wurde uns ein Geräusch angeboten, das wie ein Handyklingeln geklungen hat für den Bus. Und das konnten wir dann im Verkehr anhören, auch mit diesem Bus. Und dann hat man uns gesagt, wir können jetzt uns aussuchen, wie laut das sein soll, damit wir es eben gut hören können. Und dann haben wir das ausgesucht und dann hat es eben geheißen, nein, das ist so viel zu laut und also das geht nicht. Ja, ist dann halt im Nachhinein gesagt worden. Und es war dann eigentlich die Vereinbarung, dass wir uns noch einmal treffen mit Wiener Linien und dass wir blinden Schlichtungswerberinnen dann Klänge recherchieren, die eben bei möglichst geringer Lautstärke möglichst gut hörbar sind, weil das Handyklingeln war ja überhaupt nicht optimal. Das hat ja auch Pausen drinnen gehabt und während der Pausen hört man ja dann die Bewegung des Fahrzeugs nicht. Ja. Und noch dazu war das wirklich ein bisschen ein nervtötendes Gebimmel die ganze Zeit. Ja. Also das ist sicher kein angenehmes Geräusch gewesen und uns wäre ein Motorengeräusch lieber gewesen. Ja. Oder wir wollten eben ein Geräusch auch recherchieren, das wirklich einen großen Frequenzbereich abdeckt, damit es eben möglichst gut wahrnehmbar ist, ohne dass es wahnsinnig laut sein muss. Und stattdessen ist dann von Wiener Linien ein E-Mail ans Bundessozialamt gekommen. Das Schlichtungsverfahren wurde für beendet erklärt von Ihnen und Sie haben uns auch noch wissen lassen, dass Sie zukünftig verstärkt solche Busse in dem Verkehr einsetzen werden. Dann war der nächste Schritt dann, dass wir uns dann halt an die Medien einmal gewendet haben, zum ersten Mal damals, weil wir gesehen haben, also sozusagen im Guten ist es nicht gegangen, es ist zu keiner Einigung gekommen. Und dann waren wir eben da in Heute konkret und im Fernsehen. Und das hat dann immer weitergeführt. Dann inzwischen ist dann auch eine EU-Verordnung beschlossen worden zum Thema der Elektrofahrzeuge generell, wo die ist am 2. April heuer vom EU-Parlament beschlossen worden. Da ist es dann beschlossen worden, dass ab 2021 für neu zugelassene Elektrofahrzeuge ein gewisses Warngeräusch kommen soll, aber mit dem großen Nachteil, dass dieses Warngeräusch jederzeit vom Fahrer abschaltbar sein wird. Und dann bringt es ja eigentlich wirklich so gut wie null für blinde Menschen. Es bringt dann überhaupt keine Sicherheit, wenn ich nicht weiß, wird der Fahrer das jetzt gerade eingeschalten haben und ich höre das Auto oder hat das nicht eingeschalten und ich höre es nicht. Ja.
Jetzt gibt es durchaus Experten, die meinen, dass unsere moderne Welt schon von genügend Geräuschen dominiert wird. Ist ein Warngeräusch tatsächlich die einzige Möglichkeit, um die Wahrnehmbarkeit zu verbessern oder gäbe es da auch noch andere technische Möglichkeiten?
Grundsätzlich einmal kann ich dem voll zustimmen, dass es wirklich zu laut ist in der Stadt, ja, der generelle Lärmpegel. Und das ist gerade für uns blinde Leute sehr hinderlich, weil wenn zum Beispiel irgendwo wahnsinnig lauter Verkehrslärm ist, dann kann man sich einfach sehr schwer orientieren. Ja, oder wenn Baustellenlärm da irgendwo donnert. Wir orientieren uns ja oft auch nach der Schallreflexion von Wänden oder von Tafeln. Und man kann sich vorstellen, eine Schallreflexion ist sehr, sehr leise. Also das hört man am besten wirklich in der Nacht, wenn es ganz ruhig ist. Dann tut man sich da grundsätzlich am leichtesten. Ja. Nur muss halt aus Sicherheitsgründen trotzdem ein gewisses Minimalgeräusch, also diese Fahrzeuge müssen wahrnehmbar sein. Ja. Und ich sage auch, je höher dann der Anteil der geräuschlosen oder geräuscharmen Fahrzeuge ist, umso leiser kann ja auch dann dieses Mindestgeräusch sein. Ja. Wenn jetzt ein Elektrofahrzeug, sagen wir, zwischen 100 Verbrennungsfahrzeugen fährt, dann bringt das einmal für den Gesamtlärmpegel keine große Verbesserung, ist für uns aber lebensgefährlich, weil die anderen Fahrzeuge dieses einzelne Elektrofahrzeug dann völlig übertönen. Wenn jetzt, sagen wir, dann einmal ein hoher Prozentsatz von Elektrofahrzeugen erreicht ist, dann muss dieses Mindestgeräusch natürlich wieder nur leiser sein. Andere technische Alternativen finden wir nicht gut. Du musst einfach immer orten können, woher kommt die Gefahr, ja? Woher kommt das Fahrzeug. Das heißt, wenn es da so Ideen gibt, mit einer Blinden sollen sich einen Kopfhörer umhängen, habe ich schon gehört. Das ist natürlich völlig absurd, weil ich brauche meine Ohren die ganze Zeit, um eben die Umgebung zu scannen und deswegen muss ich die Ohren frei haben und kann nicht wieder eine neue Information direkt ins Ohr geben und der Kopfhörer tragen, weil sonst kann ich ja die Umgebung nicht wahrnehmen. Also was ich auch schon gehört habe, ist, man könnte ja, die blinden Leute könnten so Fernbedienungen spazieren tragen, mit denen sie dann da sozusagen eigene Sender, das vielleicht das Geräusch aktivieren oder so. Aber ich meine, dann müsstest du auch denken, dass das, es gibt, die meisten blinden Menschen sind halt eher im Alter dann blind, ja. Ob man dann sowas kann, mit 80 oder 90 sowas bedienen kann, ja. Oder ob man es dann vielleicht vergisst zu Hause. Was ist, wenn ich das Gerät vergesse? Wenn ich keine Batterien habe, dann wäre ich halt zusammengeführt. Ich meine, das kann es ja nicht sein. Und noch dazu belegen ja auch US-Studien, dass es nicht nur für blinde Leute so gefährlich ist, diese geräuschlosen Fahrzeuge, sondern auch für sehende Menschen, ja. Also für abgelenkte Verkehrsteilnehmer, es sind analysiert worden, die Unfälle zwischen herkömmlichen Verbrennungsfahrzeugen und im Verhältnis zu den Unfällen mit Hybrid- und Elektrofahrzeugen. Und es hat sich herausgestellt, dass bei bestimmtem Fahrverhalten des Fahrzeuges die Unfallwahrscheinlichkeit doppelt so hoch ist für einen Fußgänger und Radfahrer mit einem Elektrofahrzeug als mit einem normalen Fahrzeug. Alle sind darauf konditioniert, dass die hören, wenn das Auto anspringt und dann damit rechnen, ah, jetzt schiebt er gleich vielleicht zurück oder wieder auspacken oder einpacken oder was. Und wenn das wegfällt, dann leiden ja alle Leute drunter und haben dann mehr Unfälle. Wenn ich an Jugendliche denke, die mit den Augen am Handy durch die Straßen gehen, die orientieren sich sehr oft auch nach Geräusch und schätzen nach Geräusch den Verkehr ein. Dann ältere Menschen sowieso, wo halt das Seh- und Hörvermögen sowieso ein bisschen nachlässt und vielleicht auch die Reaktionsschnelligkeit teilweise. Ich meine, die sind dann alle betroffen. Es sind nicht nur blinde Leute betroffen. Blinde Leute sind natürlich am stärksten betroffen, ja, aber es sind alle Verkehrsteilnehmer betroffen. Und die Autofahrer sind noch ganz besonders betroffen, weil für die ist es ja ganz schlimm, wenn ihnen die Leute plötzlich vors Auto hupfen. Ja. Zum Beispiel als Blinder sehe ich ja nicht einmal, ob ich jetzt hinter einem geparkten LKW hervor auf die Straße trete oder ob ich jetzt gut sichtbar bin. Ja. Und wenn ich hinter einem LKW oder hinter irgendein Hindernis hervor auf die Straße komme und das Auto nicht höre, der Autofahrer hat keine Chance zu bremsen. Ja.
Es gibt ja auch eine diesbezügliche Petition. Wie viele Unterschriften gibt es derzeit und wie viele sollen es werden?
Wir haben jetzt im September dann unsere Petition fertig gearbeitet auf Grundlage der Forderungen der Europäischen Blindenunion, wo wir eben so ein Mindestgeräusch für geräuscharme Kfz fordern. Und wir haben bei unserer ersten Aktion der Sensibilisierungsveranstaltung vor dem Burgtheater, da haben wir mal 130 Unterschriften sammeln können. Und inzwischen sind noch, weiß ich, 30, 40 oder so dazugekommen bei der zweiten Veranstaltung. Und wir sammeln jetzt halt, also wir müssen 500 Unterschriften schaffen, damit wir das als parlamentarische Bürgerinitiative einbringen können. Und jetzt sind wir natürlich alle am Sammeln und ja, und wir bemühen uns alle. Und ich bin optimistisch, dass wir das schaffen werden. Also die Leute eigentlich am ersten Tag, die haben uns gesagt, ja, das schaffen sie locker oder so. Es müssen halt lauter Österreicher sein, die unterschreiben. Und am ersten Tag haben uns auch öfter Touristen unterschrieben. Aber ich würde schätzen, dass wir bis jetzt so 140 von Österreichern beieinander haben, wo auch wirklich alles perfekt eingetragen ist.
Jetzt gab es ja bei dieser Kundgebung nahe des Wiener Burgtheaters auch ein Zusammentreffen mit Vertretern der E-Wirtschaft. Wie ist denn das abgelaufen?
Ja, das war ganz lustig. Also zuerst haben sie sich, glaube ich, recht gefürchtet oder wollten halt nicht. Wir haben eigentlich zuerst bei den Veranstaltern angefragt, ob wir das im Einvernehmen mit ihnen machen können. Wir hätten uns gewünscht, dass wir dort sozusagen die Leute, die eben diese E-Mobility on Stage, diese Veranstaltung besuchen, dass wir die eben ansprechen können und dann darauf aufmerksam machen können, dass Elektro zwar super ist grundsätzlich, aber dass es eben ein Geräusch braucht aus Sicherheitsgründen. Und da waren die Veranstalter, diese Austrian Mobile Power war eben da dagegen und dann haben wir das einfach ums Eck dann gemacht von ihnen. Also vorm Burgtheater direkt sind halt wir gestanden und ums Eck war diese E-Mobility on Stage. Und dann, dort haben wir halt Unterschriften, wir haben einfach Unterschriften gesammelt für unsere Petition und haben so ein Transparent gehabt, Elektro ja, aber hörbar. Und ja, und das haben wir halt auch vermittelt. Und dann haben wir eine Dame angesprochen, eigentlich zufällig, und dann sind wir draufgekommen, dass das eine Dame war, die bei Renault arbeitet. Und das Schöne war, dass wir sie dann wirklich überzeugen konnten, dass sie dann gesagt hat, ja, also sie ist froh, dass sie uns persönlich kennengelernt hat und sie hat selber auch die Petition unterschrieben. Und dann hat sie gesagt, ja, sie sieht das eigentlich vollkommen ein und es ist auch wichtig, dass da Betroffene mit einbezogen werden, weil zum Beispiel hat sie gesagt, wie wir da gestanden sind, ist gerade ein Fiaker vorbeigefahren und sie hat dann erzählt, sie haben sogar daran gedacht, Pferdegetrappel als Warngeräusch zu nehmen, weil Renault hat grundsätzlich ein Warngeräusch entwickelt als Fußgängerschutz. Nur ist dieses Warngeräusch leider noch nicht optimal hörbar. Ja. Das haben wir im November 2013, hat es da einen Hörbarkeitstest gegeben, den der Verein Blickkontakt und die Blindenvereine damals organisiert haben. Da ist dieser Renault Zoe, der das eingebaut hat, vorgestellt worden und leider hat sich halt herausgestellt, dass das Geräusch zwar in der Garage gut hörbar ist, aber im Verkehr, wenn dann davor oder dahinter ein Benzinfahrzeug fährt, dann hörst du das Warngeräusch nicht mehr. Das ist nämlich so ein, das hat, nehme ich mal an, ein Sounddesigner entworfen und es klingt ein bisschen so spacig, halt wie ein laufender PC, so ähnlich klingt das Geräusch. Und das geht halt dann leider unter zwischen dem Motorengeräusch. Also wenn dahinter, und das Gefährlichste ist eben, wenn dahinter ein Verbrenner fährt und davor das E-Auto, dann glaubt man natürlich als Blinder, man hat noch genug Zeit, bis das Verbrennungsauto, das man ja hört, kommt und man würde die Straße queren. Dann haben wir eben mit ihr gesprochen und dann hat sie eben gemeint, das ist auch wichtig, dass wir da eben einbezogen werden, dass da Betroffene einbezogen werden. Weil, wie gesagt, sie hätten sich sogar einmal überlegt, ob vielleicht ein Pferdegetrappel ein gutes Geräusch wäre für den Renault. Und da habe ich drauf gesagt, ja, grundsätzlich würde man das zwar gut hören und das wäre nicht störend, aber da würden wir zum Beispiel glauben, dass da ein langsames Fahrzeug kommt. Weil wenn du ein Pferdegetrappel hörst, glaubt automatisch, das kommt mit Pferdegeschwindigkeit. Ja. Und da hat sie zum Beispiel gesagt, ja, da hätten wir gar nicht dran gedacht. Also es ist ja eigentlich wirklich wichtig, dass da Betroffene mit dabei sind. Das fand ich sehr schön.
Das Jahr 2015 naht mit Riesenschritten. Gibt es schon Planungen in Bezug auf Veranstaltungen, was das nächste Jahr betrifft?
Ich denke mal, wenn wieder, weiß ich nicht, zum Beispiel eine E-Mobilitätsveranstaltung kommt, eine größere, dann macht es natürlich Sinn, dort gleich Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das ein bisschen ein Problem ist. Meine Hoffnung wäre ja auch, dass dann einmal wirklich ein Elektroauto auf den Markt kommt, das wirklich schon ein gutes Geräusch hat, dass wir das einmal im Verkehr hören können und dann gleich vor Ort sagen können, ja, schaut einmal, das Auto hat schon das Geräusch eingebaut und so soll es klingen.
Ist dieses Warngeräusch tatsächlich immer vonnöten oder braucht man es nur unterhalb einer bestimmten Geschwindigkeit?
Wir sagen, wir brauchen es bis 50 km/h, weil bis 50 km/h ja bei Benzinautos auch das Motorengeräusch überwiegt und Deswegen wollen wir es für die Geschwindigkeit im Ortsgebiet in dieser EU-Verordnung, die da am 2. April beschlossen wurde, da steht leider Gottes auch drinnen nur bis 20 km/h. Also das ist viel zu wenig. Also die Annahme, dass man schon ab 21 km/h nur am Rollgeräusch des Reifens das Auto hören kann, das ist sicherlich nicht richtig.
Von den geräuschlosen E-Fahrzeugen nun wieder zu König Fußball. Wir fahren für Sie in Strebersdorf beim ersten heimischen E-Rolli-Fußballturnier. Sandra Knopp und Christoph Dernbacher haben recherchiert, wie das Runde ins Eckige geht. Sonntag, 1. November 2014. E-Rollstuhlfahrer aus Österreich, Deutschland und Finnland treffen einander in einer Sporthalle in Strebersdorf, um das erste heimische E-Rolli-Fußballturnier auszutragen. Eine gute Gelegenheit, diesen neuen Sport vorzustellen. Den Anfang macht Einsteiger Ilias Jusic. Er ist erst seit wenigen Monaten dabei. Wie ist er zum E-Rolli-Fußball gekommen?
Einer von den Trainern, der Leo, der wohnt bei mir im Bezirk, im dritten, und der hat mich auf der Straße gesehen und hat mir gemeint, ob ich es nicht einmal versuchen will, und somit bin ich zum Training hingekommen.
Wie würdest du es Leuten erklären, die noch nie zugeschaut haben, wie E-Rolli-Fußball funktioniert?
Eigentlich ist es dasselbe Prinzip wie beim Fußball, nur es gibt halt ein bisschen andere Regeln und weniger Spieler. 4 Spieler, ein Tormann und 3 Feldspieler. Es darf jeweils im Strafraum immer nur der Goalie und ein Verteidiger sein. Wenn ein weiterer Spieler reinkommt, ist automatisch ein Strafschuss. Somit hat dann die andere Mannschaft die Chance, ein Tor zu schießen.
Also gibt es auch so klassischen Elfmeter?
Elfmeter gibt es genauso. Es gibt auch Freistöße. Das heißt, wenn mir jemand den Weg blockiert, beispielsweise im Angriff, wird das automatisch dann einen Strafschuss geben. Und den darf man dann direkt schießen. Es gibt aber auch indirekte. Das heißt, wenn zwei Gegenspieler auf mich kommen würden, dann gibt es einen indirekten Freistoß.
Was gibt es sonst noch für Unterschiede zu einem herkömmlichen Fußballmatch?
Ja, Hands kann man schwer machen.
Wie lange dauert so ein Training und wie läuft das ab?
Das ist je nachdem. Also man macht erstens so Situationsübungen, dann macht man Fahrübungen und aber auch Matchspiele. Das heißt, wir sind 2 Teams eben, das Future Team und das A-Mannschaft, also die A-Kader. Und wir spielen dann immer gegenseitig ein Match.
Und wie schaut euer Team aus? Also wie viel seid ihr?
Wir sind, glaube ich, 11 oder 12 Spieler, alles zusammen. Und ja, das Training wird halt immer, beim Training ist gut, wir können wirklich bei jedem Training am Ende des Trainings so Matches machen, weil wir genug Spieler sind. Aber jetzt zum Beispiel die Finnen und so, die sind viel zu wenig, deswegen können die auch beispielsweise die Standardsituationen viel besser, weil die das mehr üben als Matchspielen und so weiter.
Und du bist in welcher dieser beiden Mannschaften?
Ich bin noch im Future Team, werde aber ins A-Team rübergespielt, weil ich erst einen Monat dabei bin. Haben sie mich nicht gleich ins A-Team geben können, aber beim nächsten Mal bin ich dann im A-Team dabei.
Hast du selber heute auch ein Tor geschossen?
Heute nicht, aber sonst schon.
Wie schaut es aus für Foul?
Foul habe ich gestern 1 gemacht, deswegen haben wir einen Elfmeter kassiert. Heute habe ich ein taktisches versucht, hat geklappt. Haben uns kein Tor schießen können, aber dafür ein Strafschuss, der aber nicht ins Tor gegangen ist.
Gibt es eigentlich auch Eckball?
Eckball gibt es auch, Abstoß gibt es, Abseits gibt es nicht, das ist das Einzige. Das wäre aber lustig, wenn es so Abseits geben würde.
Muss ich da irgendwie meinen Rollstuhl speziell adaptieren und
bauen? Also am besten ist, wenn du von Haus aus einen 10 km/h Rollstuhl hast, weil 10 km/h ist die Grenze, mehr als 10 darfst du nicht fahren. Aber aus diesen 10 km/h kann man einfach irrsinnig viel rausholen. Man kann die Beschleunigung umstellen, dass er schneller beschleunigt und alles. Meiner ist von Haus aus schneller als alle anderen. Wie das geht, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen schon umgestellt in den Kurven und so weiter fürs Schießen, aber sonst könnt's nicht mithalten.
Und diese Vorrichtung, die du vorne hast, wird die dann immer fürs Match angehängt?
Das ist fürs Training und fürs Match gibt es so ein Gitter, das ist jetzt neu. Ich habe das erst jetzt am Anfang des Turniers bekommen. Ich hatte davor ein Plastikgitter. Dank Otto Bock habe ich dann doch eins gekriegt und konnte mich beweisen.
Ein paar Details zum Ablauf. E-Rolli-Fußball basiert mit kleinen Abweichungen auf den gleichen Regeln wie Fußball. Am Spielfeld befinden sich jeweils 2 bis 4 Spieler pro Mannschaft, die einen Ball mit 220 cm Durchmesser nachjagen. Ein Spieler bleibt im Tor und versucht, die Angriffe der gegnerischen Mannschaft abzuwehren. Neben einem gut eingestellten Rollstuhl sind vor allem Taktik und Geschwindigkeit entscheidend. In Wien gibt es bereits mehr als 20 Menschen, die aktiv E-Rolli-Fußball spielen. In der Bundeshauptstadt gibt es 2 Mannschaften, das sogenannte Future Team, das sich aus Nachwuchsspielern zusammensetzt, und das A-Team, die Mannschaft der Erfahrenen. Wir haben die Trainerin Doris Fritz vor das Mikrofon gebeten.
Wir haben das also mit Matthias Gosser, dem Spartenleiter vom Behindertensport, wo ich auch mitarbeite. Wir haben das im Dezember 2012 kennengelernt, Fußball für Elektrorollstuhlfahrer, und haben gewusst, das müssen wir machen, auch in Österreich. Ja, und da, wo wir heute sind, das ist daraus entstanden nach knappen 2 Jahren Arbeit.
Was macht die Faszination an dem Sport für Sie aus? Warum sofort gesagt, wir müssen das in Österreich machen?
Also ich sah einen Link auf YouTube, wie Menschen im Elektrorollstuhl, die eh nicht mehr viel Bewegungsmöglichkeiten haben und auch nicht viel Sportarten, die sie noch ausüben können, Fußball spielen. Und das hat mich so fasziniert, dass ich mir gedacht habe, wir müssen das auch hier tun.
Angefangen hat das Projekt in der Wiener Hans-Radl-Schule, wo sich 6 Schüler und Schülerinnen unter der Leitung von Doris Fritz zum Fußballspielen zusammengetan haben. Anfangs hatten sie noch keine Fußschutzgitter, noch sonstige vertiefende Kenntnisse in der Sportart. Michael Kiefler spielt seit circa einem Jahr. Er ist durch Zufall auf diese Sportart aufmerksam geworden. Fußball ist für ihn ein Hobby. Seinen Lebensunterhalt verdient er durch einen Bürojob. Auf das Turnier angesprochen, bereitet dem 30-Jährigen vor allem die finnische Konkurrenz Kopfzerbrechen.
Die Finnen sind sehr gut. Die spielen das schon länger als wir, waren auch schon international bei U18-Weltmeisterschaften voriges Jahr, haben schon mehr Erfahrung, aber wir versuchen mit Taktik dagegen zu halten.
Wo liegen eure Stärken?
Ich denke, unsere Stärken ist, dass wir eine gute Taktik haben und versuchen, sie zu überraschen.
Wenn du jemanden triffst, der noch nie E-Rolli-Fußball geschaut hat, wie erklärt man das?
Wie erklärt man das? Das ist eine gute Frage. Am besten, man stellt sich vor, dass man einen elektrischen Rollstuhl hat, das ist Grundvoraussetzung, und fährt dann mit einem Gitter vorne dran als Schutz, mit einem größeren Ball, und führt den durch das Spielfeld. Und durch Drehung schießt man und passt man den Ball.
Wie lange dauert das? Dauert das eigentlich so lange wie ein normales Fußballmatch?
Also offiziell ist es 2x20 Minuten. Die Qualifikationsspiele haben wir aber in verkürzter Version gespielt mit 2x15 Minuten. Aber die Finalspiele jetzt spielen wir mit 2x20 Minuten.
Wie schaut es aus von der Hallenanforderung her? Kann ich das überall spielen oder brauche ich im Boden mehr spezielle Anforderungen?
Also perfekt wären Basketballboden bzw. Basketballhallen oder beziehungsweise für Handballhallen. Das wäre schön. Aber das Problem ist, dass wir halt Barrierefreiheit auch brauchen und Behinderten-WCs.
Wo spielt ihr dann überall?
Zurzeit trainieren wir nur am Montag in der Hans-Radl-Schule. Und spielen tun wir zurzeit, haben wir noch eine zweite Halle für Samstag, wo wir Spiele austragen können. Das ist in der Panalzer Integrationsschule.
Was macht für dich die Faszination am E-Rolli-Fußball aus?
Es ist der Spaß, es ist der Teamgeist und es ist kein Einzelspieler, sondern man muss im Team spielen. Man gewinnt zusammen oder man verliert zusammen.
Was ja noch anders ist, ihr habt ein gemischtes Team, oder?
Ja, man kann jeder spielen, von 6 Jahren bis 90 Jahren aufwärts, und Männer und Frauen können gleichzeitig spielen. Also es sind jeweils 4 Spieler am Feld, 1 im Tor, 3 am Feld, und mit maximal darf das Team aus 8 Personen bestehen zum Wechseln.
Wie schaut es aus von der Sponsoring her? Wie schwierig ist es, die nötigen finanziellen Mittel aufzustellen? Ich sehe am Fest ein Otto-Bock-Logo und ein ÖBSV-Logo, aber wie sehr wird man da mit offenen Armen empfangen?
Also es ist sehr schwer, da wir eigentlich spezielle Rollstühle brauchen fürs Fußball, da es durch die Beschleunigung und die Wendigkeit der Rollstühle sehr wichtig ist. Jetzt haben wir mit Otto Bock einen Partner gefunden, der was uns versucht zu unterstützen. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht in Österreich. Es ist halt sehr, sehr schwer, aber wir wollen halt das Ziel haben, eine eigene Liga zu finden. Und so aller Vorbild wie in England, wo es mittlerweile 12.000 E-Rolli-Fußballspieler gibt. In verschiedenen Ligen etc. Und die werden dort gut gefördert alles.
Ich könnte sich vorstellen, aus einem internationalen Bewerben teilzunehmen, irgendwo anders auch, also außerhalb Wiens.
Also wir waren jetzt zum Beispiel dieses Jahr schon in Österreich überall unterwegs, haben es vorgestellt. Und nächstes Jahr ist unser Ziel vielleicht, wenn es in Dänemark ausgetragen wird, der nächste Nationalcup, dass wir dort antreten werden.
Das ist ein Nationalcup.
Also ein internationaler.
Heute hier ist ein Turnier oder hat das auch irgendeinen Einfluss auf die internationalen Listen sozusagen?
Das ist jetzt ein Development Turnier, also zum Kennenlernen, zum Spielen für die ganzen neuen Mannschaften, was es gibt in Europa, damit sie in das Spiel reinkommen, mit einem richtigen Schiedsrichter, die Regeln kennen. Aber es gibt halt schon Nationen, die spielen sehr, sehr lang. Und in Dänemark wird wohl nächstes Jahr wieder sowas stattfinden. Ich glaube, National Cup ist es dann, oder International Cup, je nachdem, wo die besten Länder antreten und sich gegeneinander messen.
Also quasi eine Art WM.
Wer führt momentan?
In Europa ist England sehr gut dabei, Frankreich ist sehr gut dabei und aus Amerika drüben ist USA der klare Favorit.
Wie schätzt du die österreichischen Chancen an?
Also mittlerweile haben wir ein gutes Feedback bekommen. Wir können mit einigen Nationen mittlerweile schon Stirn bieten.
Da teilt sich ja dann ein ähnliches Schicksal wie die österreichischen Fußballer, oder?
Ja, es hat schon gewisse Ähnlichkeiten. Wir spielen das Spiel gut nach vorne, aber wir treffen das Tor nicht.
Aber ihr habt schon zumindest etwas erreicht, was die Nationalspieler noch nicht geschafft haben. Ihr habt schon die Deutschen geschlagen.
Das stimmt. Allerdings, man muss sagen, die spielen seit August erst.
Also.
Und sind gerade dabei, auch ihr Team aufzubauen. Mit ähnlichen Startschwierigkeiten, die was wir in Österreich auch hatten.
Was hattet ihr für Schwierigkeiten? Oder woran lag's?
Das Ganze neu zu erkunden mit den Rollstühlen. Wir bräuchten nicht unsere Alltagsrollstühle, sondern spezielle Sportrollstühle mit Motor drinnen. Die Halle, ein großes Problem ist immer die Halle. Eine gute Halle, wo jeder hin kann, wo das groß genug ist zum Trainieren und die ganzen finanziellen Mittel rundherum.
Aber den Rollstuhl, den du jetzt hast, den du gerade auflädst, das ist der normale Rollstuhl oder nur fürs Fußballspielen?
Nein, das nur fürs Fußballspielen ist, ja.
Was ist an, abgesehen von der Wendigkeit, an einem Fußballrolli technisch gesehen anders wie an einem Herkules?
Er ist normalerweise tiefer und sitzt tiefer drinnen, hinter dem Motor bzw. Hinter den Hinterrädern, damit man der Schwerpunkt genau in der Mitte ist, damit man keine Fliehkräfte bekommt beim Drehen. Vorne hat man, umso kleiner die Räder sie sind, umso schneller dreht sich der Rollstuhl, was natürlich ein Vorteil ist. Und ansonsten ein starker Motor mit einer guten Beschleunigung.
Das erste E-Rolle-Fußballturnier auf heimischem Boden hat übrigens das österreichische A-Team gewonnen. Nähere Infos gibt es auf www.erollefußball.at. Sie hörten einen Beitrag von Christoph Dirnbacher und Sandra Knopp. Nähere Informationen zu dieser und anderen Freak-Radio-Sendungen finden Sie auf www.freak-radio.at. Am Mikrofon verabschiedet sich Josef Heinz.